Sehr geehrtes Internet, die Rosa-Luxemburg-Stiftung bat mich, die Grundzüge meiner Argumentation in meinem neuesten Buch Klimakiller Kapital, wie ein Wirtschaftssystem unsere Lebensgrundlagen zerstört, in aller Kürze möglichst allgemeinverständlich darzulegen. Dem möchte ich jetzt in der kommenden Dreiviertelstunde nachkommen und möglichst klar und knapp darlegen, wieso Klimaschutz und Kapitalismus sich nicht vertragen und wieso letztendlich das spätkapitalistische Weltsystem in einen ökologischen Kollaps zu treiben droht. So, wenn wir vom Klimakiller-Kapital sprechen wollen, dann müssen wir erstmal uns klar machen, was das eigentlich ist, das Kapital. Marx hat das ja in die berühmte Formel GW Geldstrich gefasst, das für den Verwertungsprozess des Kapitals. Also es ist das Geld, das durch den Kauf, durch die Investition in Waren zu mehr Geld werden soll. Das Kapital durchläuft also einen Formwandel. Und die Waren, die konkreten Waren, die hergestellt werden, insbesondere in der Warenproduktion, sie dienen eigentlich nur als Material, als bloßer Träger von Wert, um halt eben aus diesem Wert dann den Mehrwert zu extrahieren. Kapital ist somit ein irrationales Produktionsverhältnis und eine soziale Dynamik. Weshalb ist es irrational? Weil es halt eben nur noch um die uferlose Verwertung des Werts geht. Es geht nicht darum, Bedürfnisse zu befriedigen, sondern aus Geld möglichst mehr Geld zu machen. Und da wird vielleicht auch klar, was denn jetzt eigentlich das Kapital ist. Es ist wirklich diese Verwertungsbewegung als Ganzes, die einzelnen Momente dieser Verwertungsbewegung. Also der Kapitalist nach Feierabend, das Werkzeug, das man vielleicht im Produktionsprozess benutzt und dann später auch nach Feierabend benutzt, dann ist es halt eben auch nicht mehr Teil des Kapitals und auch nicht mehr Kapital. Dasselbe gilt für den Arbeiter, der halt eben als variables Kapital innerhalb des Reproduktionsprozesses tätig ist. Nach Feierabend ist es das nicht halt eben. Die Menschen innerhalb des Reproduktionsprozesses Kapitals, die fungieren halt eben als Masken, als ökonomische Masken ihrer entsprechenden Funktion innerhalb des Verwertungskreislaufs. So, und die Lohnarbeit ist die Substanz des Kapitals. Das ist die einzige Arbeit, die mehr Wert schaffen kann, als sie selbst wert ist. Und sie wird halt eben tatsächlich als Ware auf den Arbeitsmarkt eingekauft. Mehrwert wird halt eben dadurch generiert, dass der Arbeitstag sich faktisch aufteilt in die notwendige Arbeitszeit, die halt eben den Lohn des Arbeiters abdeckt und die Mehrarbeit. Die Mehrarbeit ist halt eben die Grundlage des Mehrwerts des Kapitalisten, seines Profits. Der einzelne Arbeiter hat halt eben einen anderen Reproduktionskreislauf, also nicht GWG', sondern WGW. Das bedeutet, dass man halt eben Waren einsetzt, um für diesen Waren, die man dann verkaufen muss, Geld zu erhalten. Und dieses Geld wird dann halt eben zur Reproduktion für andere Waren benutzt. Das ist halt eben der Reproduktionsprozess des einzelnen Arbeiters, des Lohnabhängigen, der halt eben anders aussieht als der des Kapitals. Wichtig zu begreifen ist auch der Fetischismus, die Selbstbewegung des Kapitals, des als Kapital fungierenden Geldes. Das stellt sich marktvermittelt und konkurrenzvermittelt dar und es ist eine eigene Dynamik, die halt eben in Form dieser berühmten Märkte, der Marktdynamik, dann besonders in Krisenzeiten evident wird, wenn durch alle Formwandel hindurch halt eben das Kapital diese Eigendynamik entwickelt der höchstmöglichen und größtmöglichen Verwertung, des höchsten Profits, nach dem das Kapital halt eben strebt. Fetischismus bedeutet somit, dass die Menschen unbewusst eine Dynamik und auch Strukturen, Gesellschaftsstrukturen hervorbringen, die sich ihnen gegenüber gewissermaßen verselbstständigen, eine Eigenbewegung entwickeln. Das sieht man, wie gesagt, besonders stark in Krisenmomenten, wenn man dann wieder hört, es fänden eine Art von Marktbeben statt oder man greift dann sehr gerne auf Begriffe aus der Biologie zurück, um das dann halt eben oder aus der Naturwissenschaft, um das dann halt eben darzulegen, ne? Durch Marktbeben zum Beispiel. Wichtig ist auch zu begreifen, dass nicht alle Arbeit, die in der kapitalistischen Arbeit geleistet wird, auch wertbildende Arbeit ist. Das weiß man ja auch aus der alltäglichen Berichterstattung, dass halt eben Teile der kapitalistischen Arbeit Wert produzieren und andere davon halt eben dann abhängig sind. Und die Frage ist, welche Teile der kapitalistischen Industrie und der Warenproduktion stellen denn überhaupt wertbildende Arbeit dar? Ne? Das ist vor allen Dingen die warenproduzierende Industrie. Und man braucht sich ja nur die jüngste Krisengeschichte anzuschauen, dass zum Beispiel, um sich klarzumachen, dass zum Beispiel der Finanzsektor, die Finanzen halt eben auf Dauer nicht Wert verwerten können und an für sich nur als Kreditgeber für die warenproduzierende Industrie fungieren können. Wir haben ja die ganzen Immobilienblasen und die ganzen Finanzblasen erlebt, die dann halt eben dazu geführt haben, dass die Gesellschaft dann in sehr starke Krisenphasen eintritt, in dem halt eben diese platzten. Ne? So. Also wichtig ist zu begreifen, dass halt eben wirklich die warenproduzierende Industrie Wert schafft. Was nicht möglich ist, ist auf längerfristig halt eben einfach nur eine Dienstleistungsgesellschaft aufzubauen oder halt eben eine rein finanzmarktgetriebene Gesellschaft, Arbeitsgesellschaft. Das funktioniert im Kapitalismus halt eben längerfristig nicht. Das sieht man ja auch an Figuren wie Donald Trump zum Beispiel. In den USA fand ja ein Prozess der Deindustrialisierung statt in den letzten Dekaden, der zur Abschmelzen der Mittelklasse der amerikanischen geführt hat, und Trump hat seinen Wahlsieg errungen gerade in diesem amerikanischen Rustbelt, im Rostgürtel, wo halt eben sehr viele weiße Arbeiter, die sozialen Abstieg erfuhren haben, sein Versprechen, America Great Again zu machen, geglaubt haben. Und Trump hat ja gerade argumentiert, dass er die Industrie in die USA zurückholen will, dass er die USA reindustrialisieren will. Und gerade an solchen Figuren, solchen auch Kämpfen, die jetzt stattfinden, Industrieproduktion, den ganzen Handelskriegen, wird halt eben deutlich, dass tatsächlich der Kapitalismus abhängt von der warenproduzierenden Industrie. Weiteres zentrales Moment natürlich des Kapitalismus ist sein Wachstumszwang. Und der Wachstumszwang der kapitalistischen Volkswirtschaften äußert sich natürlich vor allen Dingen in Konjunkturbewegung. Also dass die Wirtschaft halt eben immerfort zu wachsen hat. Und dieser Konjunktur, die Notwendigkeit des Konjunkturwachstums ist halt eben ein Ausdruck des Verwertungszwangs, des Kapitals, seiner Verwertungsbewegung, also dass aus Geld vermittels Warenproduktion mehr Geld zu werden hat. Und es geht praktisch dann darum, die Produktion dann immer weiter auszuweiten. Und was ohne Wirtschaftswachstum droht, sind halt eben die sozialen Krisen, die Wirtschaftskrisen, die halt eben jetzt zum Beispiel 2020 eingesetzt haben im Zuge der Pandemiebekämpfung oder auch 2008, 2009, nachdem die Immobilienblasen geplatzt sind in den USA und Europa. Ein Wachstum wiederum treibt die CO2-Emissionen in die Höhe. Das ist empirisch belegbar. Ne? Es ist empirisch belegbar, dass halt eben es nur 2 Jahre im 21. Jahrhundert gegeben hat, voraussichtlich, in denen tatsächlich global die Emissionen von Treibhausgasen gesunken sind. Und das war 2009, als die ganz große der ganz große Wirtschaftseinbruch nach dem Platzen der Immobilienblasen einsetzte, um dann halt eben dazu zu führen, dass die Emissionen tatsächlich um ein paar Prozent zurückgingen. Und das wird höchstwahrscheinlich in diesem Jahr, 2020, der Fall sein, dass auch hier aufgrund der enormen Wirtschaftskrise, die dann halt eben einsetzte in vielen, vor allem in den USA und auch in Teilen Europas, dass dann tatsächlich die CO2-Emissionen absinken. Also wenn man sich das rein empirisch betrachtet, dann wird es eigentlich evident, dass im Kapitalismus Umweltschutz nur um den Preis sozialer Krisen zu haben ist. Also indem halt eben das System in eine Krise gerät. Nur dann scheint tatsächlich die Emissionen von CO2, von Treibhausgasen absinken zu können. Also der fundamentale Widerspruch, der eine kapitalistische Klimapolitik verhindert, das scheint hier eigentlich schon empirisch dann auf in der Krisengeschichte des 21. Jahrhunderts. Und das ist ein Widerspruch, der sich durch alle Lohnabhängige auch zieht. Ne? Ich als Lohnabhängiger oder Lohnabhängige sind ja am Verwertungsprozess des Kapitals dann beteiligt und sie haben praktisch eine furchtbare Entscheidung zu treffen, ob man die soziale Reproduktion im Hier und Jetzt gewährleistet, um das künftigen Klimakollaps, um den künftigen Klimakollaps in Gefahr zu bringen. Und das ist halt eben etwas, was tatsächlich nicht nur, was ein tatsächlich gegebener Widerspruch ist, ein fundamentaler Widerspruch. Ne? Soziale Reproduktion im Kapitalismus ist nur um den Preis des sich immer stärker abzeichnenden Klimakollaps möglich, indem man halt eben Teil dieser Verwertungsbewegung, des Verwertungskreislaufs des Kapitals ist. Und die gesamte Gesellschaft hängt praktisch am Tropf der gelingenden Verwertungsbewegung des Kapitals. Der Staat in Form von Steuern, genauso der ganze Sozialstaat, die Kultur etc. All das kann nur eigentlich bezahlt werden, wenn Verwertung im ausreichenden Maße vonstatten geht in einer Gesellschaft. Wenn das halt eben nicht mehr der Fall ist, dann haben wir es halt eben mit einem Phänomen wie den gescheiterten Staaten der Peripherie zu tun, wo es halt eben kein Verwertungsprozess mehr im ausreichenden Ausmaß stattfindet. Und das Kapital als Sozialdynamik ist faktisch dieser Verwertungszwang. Das Kapital ist die Ursache der Klimakrise und hieraus resultieren auch die ganzen politischen Widerstände gegen die ökologische Transformation. Es ist ja ein tatsächlich gegebener Widerspruch und es sind tatsächlich Existenzen, die daran hängen. Also in der Autoindustrie zum Beispiel. 100.000, eigentlich werden Millionen von Jobs in Deutschland von der Autoindustrie ab, die ja tatsächlich unvereinbar ist mit Klimaschutz, mit einer Politik, die tatsächlich nachhaltig das Klima schonen würde. Und hieraus resultiert, aus diesem Wachstumszwang resultiert die äußere Schranke des Kapitals. Also die Unvereinbarkeit des uferlosen kapitalistischen Wachstums mit den begrenzten ökologischen Ressourcen unseres Planeten. Wie dargelegt ist die Kapitalverwertung, also das GWG', eine stoffliche Grundlage in der Warenproduktion, also an Waren gebunden. Die warenproduzierende Industrie ist nun mal die Basis der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft. Das zeigt, wie gesagt, die Krisengeschichte des 20. und des 21. Jahrhunderts, dass eine kapitalistische Zentrumsgesellschaft nicht einfach nur vom permanenten Wachstum des Finanzsektors oder von als reine Dienstleistungsgesellschaft überleben kann. Ne? Längerfristig. Und dieser Produktionsprozess des Kapitals, der läuft halt eben darauf hinaus, Rohstoffe und Energie durch Lohnarbeit unter Anwendung von Maschinerie im Arbeitsprozess umzuformen, sie in Warenform zu bringen. Diese Rohstoffe und Energieträger sind halt eben für das Kapital bloßes Material, bloßes Mittel zum irrationalen Selbstzweck uferloser Selbstverwertung. Ne? Und auch ohne Produktivitätsfortschritte müssen immer größere Ressourcenmengen verfeuert werden, um diese Verwertungsbewegung des Kapitals aufrechtzuerhalten. Und das kann man sich ja auch ganz einfach vorstellen, dass dies halt eben ein marktvermittelter Prozess ist, wo halt eben einzelne Unternehmer, wenn sie halt eben, sagen wir mal, 10% Profit gemacht haben, dann dieses um 10% vergrößerte Kapital wieder in den Produktionsprozess investieren und hierdurch auch 10% mehr Waren herstellen müssen, 10% mehr Rohstoffe umformen müssen. Nicht? Und diejenigen Kapitalisten, die das halt eben nicht tun, die, sagen wir mal, die Profite dann eher für etwas anderes ausgeben für Konsum, die sind dann halt im Konkurrenzprozess untergegangen. Es setzen sich halt eben aufgrund dieser Konkurrenz- und Marktvermittlung des ganzen kapitalistischen Reproduktionsprozesses diejenigen durch, die es halt eben nicht machen, die halt eben möglichst effizient das realisierte, die realisierten Profite dann wiederum in den Reproduktionsprozess des Kapitals dann einfließen lassen. Ne? Hieraus resultiert halt eben dieser Wachstumszwang des Kapitals. Ne? Und hinzu kommen noch die marktvermittelten Tendenzen zur Externalisierung der ökologischen Folgenkosten kapitalistischer Produktion. Also die im betriebswirtschaftlichen Kalkül, im Kosten-Nutzen-Kalkül, tauchen ja nicht alle Kosten der kapitalistischen Produktion auf. Das Kapital tendiert dazu, halt eben diese zu externalisieren, meistens der Allgemeinheit dann halt eben in Form der Allgemeinheit aufzubauen. Zum Beispiel die Infrastruktur, die ja notwendig ist für eine kapitalistische Warenproduktion, sie wird vom Staat halt eben zur Verfügung gestellt. Genauso gilt das für den ganzen Bildungssektor. Was passiert aber nun in Relation zur drohenden Klimakrise? Diese ganzen Kosten, diese ganzen schwindelerregenden Kosten tauchen selbstverständlich nicht im kapitalistischen Kosten-Nutzen-Kalkül auf. Die Warenproduktion zum Beispiel in China und der Transport der Güter über den Globus, das ist an für sich ein ökologischer Wahnsinn, der sich nur deswegen lohnt für die einzelnen Unternehmen, weil die ökologischen Folgekosten nicht im betriebswirtschaftlichen Profitkalkül auftauchen. Sie werden praktisch externalisiert und in die Zukunft verschoben. Neben der äußeren Schranke gibt es halt eben manifestiert sich in einem historischen Prozess die innere Schranke des Kapitals. Das Kapital ist durch einen fundamentalen Widerspruch gekennzeichnet, bei dem die Lohnarbeit zwar die Substanz des Kapitals bildet, aber zugleich ist das Kapital bestrebt, Lohnarbeit aus der Warenproduktion zu verdrängen. Dies geschieht durch konkurrenzvermittelte Rationalisierung. Ein einzelnes Unternehmen erwirtschaftet halt eben durch Innovation Profite. Wenn man, sagen wir mal, durch neue Maschinerien, durch neue Produktionstechniken plötzlich doppelt so viel Waren in derselben Zeit produzieren kann. Ne? Daraus werden dann halt eben Profite generiert, extra Profite, aber da das Ganze halt eben konkurrenzvermittelt ist, setzt sich halt eben diese Innovation irgendwann auf dem ganzen Markt, im ganzen Wirtschaftssektor durch und das führt dann halt eben im gesamten Wirtschaftssektor zum Abschmelzen der verausgabten Masse an Arbeitskraft. Und die Profite des innovativen Unternehmens, die schmelzen dann irgendwann ab. Die Extra-Profite, sobald halt eben alle sich daran angepasst haben, alle seine Konkurrenten, die noch übrig geblieben sind in diesem Konkurrenzkampf. Und dieser Grundwiderspruch des Kapitals ist nur im Prozessieren, in fortlaufender Expansion und Schließung neuer Verwertungsfelder aufrechtzuerhalten. Marx sprach da halt eben von dem prozessierenden Widerspruch. Das Kapital flieht vor seiner eigenen Entsubstantialisierung in immer neue halt eben Verwertungsfelder. Ne? Es gibt eine Expansion des Kapitals und es muss expandieren oder es zerbricht an sich selbst, an diesem Widerspruch. Es expandiert nach außen, also indem halt eben im Zuge der Expansion Europas, des Kapitals von Europa aus, dass seit der frühen 90er die ganze Welt dem Kapital untergeordnet worden ist und verwertet wird. Es kann nach innen expandieren, indem alle Gesellschaftsbereiche verwertet werden. Das ist ja auch schon spätestens mit dem Fordismus abgeschlossen worden und inzwischen im neoliberalen Zeitalter sind ja selbst Subkulturen der Kapitalverwertung dann halt eben untergeordnet worden. Und es gibt halt eben noch die qualitative Expansion, indem halt eben der wissenschaftlich-technische Fortschritt dazu genutzt wird, um neue Verwertungsfelder, um neue Märkte aufzumachen. Das kennt man halt eben, darin äußert sich halt eben der Strukturwandel, den die kapitalistische Wirtschaftsgeschichte prägte, ne? Indem sich immer wieder neue Leitsektoren ausbildeten. Leitsektoren sind halt eben diejenigen Teile der Wirtschaft, die gerade besonders schnell sich entwickeln und wo halt eben besonders viel Verwertung dann halt eben realisiert wird. Und historisch betrachtet gab es halt eben diesen Strukturwandel seit ungefähr 300 Jahren, seitdem sich die Textilindustrie in Großbritannien ausbildete, die dann halt eben von der Schwerindustrie abgelöst worden ist. Später kam noch die Chemie dazu, der Elektroindustrie. Und der letzte große Leitsektor, das letzte große Akkumulationsregime, das dem Kapitalismus eine Prosperitätsphase ermöglichte, das war natürlich der Autobau nach dem Zweiten Weltkrieg, die Phase des Fordismus. Als halt eben das Taylor-System, wo halt eben massenhaft Lohnarbeit eingesetzt worden ist, in Fließbändern zur vollen Ausbildung kam und wo dann sogar mitunter Arbeitskräftemangel in vielen Gesellschaften des Zentrums des kapitalistischen Weltsystems herrschte. Dieser Fordismus lief halt eben in den 70er Jahren aus und dann setzte halt eben ein langfristiger historischer Krisenprozess ein, mit dem der Strukturwandel halt eben selber in die Krise geriet. Das alte Akkumulationsregime, der Fordismus, lief aus. Es kam aber kein neues auf, in dem dann tatsächlich wieder massenhaft Lohnarbeit verwertet würde. Das hat seine Ursache in dem Aufkommen der IT-Revolution halt eben, ne? Mit der massenhaften Einführung von Computern und mit vor allen Dingen den Rationalisierungsschuben, die dann halt eben einsetzten ab den 70ern, 80ern und wo halt eben wirklich massenhaft Lohnarbeit aus der Warenproduktion verdrängt wird. Eine jede neu entstehende Industrie, ein neuer Leitsektor, steht ja in Wechselwirkung mit allen anderen Teilen der Volkswirtschaft und im Fall der IT-Industrie bestand diese Wechselwirkung halt eben darin, dass sie massenhaft Lohnarbeit verdrängte aus der Warenproduktion. Aus dieser Wechselwirkung zwischen der ökologischen und der ökonomischen Krise, zwischen der äußeren Schranke des Kapitals und der inneren Schranke des Kapitals ergibt sich eine kapitalistische Produktivitätsfalle. Also die innere und äußere Schranke, die Wirtschafts- und Klimakrise bilden zwei Seiten desselben kapitalistischen Krisenprozesses, wo das Kapital, wie gesagt, als prozessierender Widerspruch vor seinen eigenen Widersprüchen in immer neue Expansion zu fliehen versucht. Und im Zuge dieses Expansionsprozesses wird ja faktisch unser Planet, unsere Ressourcen, unsere Energieträger verfeuert, um halt eben aus Geld uferlos mehr Geld machen zu können. So, mit zentrale Wechselwirkung dessen, eigentlich das, was das Kapital zum Klimakiller macht, ist halt eben das Fakt oder die Tendenz, dass mit steigender Produktivität der Energie- und Ressourcenhunger des Kapitals ansteigt, da immer größere Mengen an Rohstoffen und Energie verfeuert werden müssen, um dasselbe Quantum Kapital zu verwerten. Das bedeutet also, dass die Effizienz, die kapitalistische Effizienz, das Bemühen, den kapitalistischen Produktionsprozess möglichst effektiv und effizient zu gestalten, als ein Verbrennungsbeschleuniger fungiert. Je effizienter die kapitalistische Verwertungsmaschinerie, desto größer ihr Ressourcenhunger. Das mag sich erstmal nicht gerade intuitiv anhören, aber es liegt halt eben daran, dass tatsächlich die Lohnarbeit die Substanz des Kapitals bildet. Kapitalismus ist, wie gesagt, eine Arbeitsgesellschaft. Was passiert denn nun, wenn ein Unternehmen mehr Waren herstellen kann, weil es halt immer produktiver wird innerhalb eines Tages? Wenn zum Beispiel ein Unternehmen plötzlich aufgrund neuer Maschinen nicht 1.000, sondern 2.000 Autos monatlich ausstoßen kann, dann sinkt nachdem sich diese Innovation gesamtwirtschaftlich durchgesetzt hat, dann sinkt halt eben die Masse des Werts pro Auto oder pro produzierter Ware ab und man muss halt eben mehr Waren absetzen, um halt eben dann tatsächlich dieses Quantumkapital zu verwerten. Hieraus resultieren auch die Tendenzen zur geplanten Obsoleszenz. also den Bemühen des Kapitals waren, so herzustellen, dass sie möglichst schnell verschleißen, um wieder neue Nachfrage zu schaffen. Ne? Die Folge dieser Produktivitätsfalle ist seitdem eine eskalierende ökologische Krise bei gleichzeitiger Produktion einer ökonomisch überflüssigen Menschheit. Und das ist ja auch keine Prognose mehr, sondern halt eben Realität. Die Menschen, die in die Zentren des Weltsystems fliehen, sie fliehen ja gerade vor ihrer ökonomischen Überflüssigkeit. Also nichts ist im Kapitalismus verheerender, als ökonomisch überflüssig zu sein. So, ich möchte nochmal auf die Auswirkungen dieser kapitalistischen Klimakrise auf die gesellschaftliche Infrastruktur kommen, auf die konkreten kapitalistischen Gesellschaften, ne? Spätkapitalistischen Gesellschaften, muss man ja schon sagen. Und diese Wechselwirkung von innerer und äußerer Schranke, sie äußert sich halt eben beispielsweise in der Art und Weise, wie Naturkatastrophen oder Extremwetterereignisse von kapitalistischen Gesellschaften verkraftet werden. Die Zerstörungskraft eines Extremwetterereignisses zum Beispiel resultiert ja aus der Wechselwirkung zwischen dem Ereignis und der konkreten Gesellschaft. Ne? Und das resultiert halt eben aus dem Zustand der Gesellschaft, in dem sie sich befindet. Kapital ist also die Ursache der Klimakrise und zugleich verstärkt die soziale Krise des Kapitals, das fehlende Akkumulationsregime, die Folgen des Klimawandels. Also das Kapital ist in seiner Doppelkrise nicht nur Ursache, sondern auch Krisenverstärker, wenn man es so will. Und das kann man auch konkret am Neoliberalismus klar machen, an den Folgen von Privatisierung, Deregulierung der ganzen Sparprogramme sowie der sinkenden Investitionstätigkeit der Wirtschaft. Der Neoliberalismus setzte sich ja gerade deswegen historisch durch, in den 80er Jahren, in Reaktion auf das auslaufende fordistische Akkumulationsregime, gerade darauf, dass das Kapital, dass der Kapitalismus in den 70er Jahren in der Stagflation versank und dass man nicht mehr in der Lage war, halt eben ein neues Akkumulationsregime in der realen Wirtschaft zu finden. Hieraus resultierten die Tendenzen halt eben zur Privatisierung, um dem Kapital neue Verwertungsfelder offen zu halten, also praktisch das staatliche Tafelsilber der Verwertungsbewegung zum Fraßwort zu werfen, zu der Regulierung der Wirtschaft und die ganzen Sparprogramme selbstverständlich, vor allen Dingen in Europa nach dem Platzen der Immobilienblasen und dem Einsetzen der Eurokrise. Sie haben auch dazu geführt, dass die staatliche Infrastruktur immer weiter halt eben zerrüttet worden ist, ne? Wir haben es praktisch, die Klimakrise trifft also auf eine marode gesellschaftliche Infrastruktur, die Folge der Systemkrise ist. Also das kann man auch konkret an der Eurokrise klar machen. Man weiß ja, dass Schäuble den Krisenländern Südeuropas besonders starke Austeritätsprogramme aufgenötigt hat. Und die haben zum Beispiel auch die Feuerwehren der dortigen Länder, zum Beispiel Griechenlands und Portugals, tangiert. Das führte dazu, dass die Staaten zum Beispiel auf die schweren Waldbrände dort in der Region immer schlechter reagieren könnten, was ja dann dazu führt, dass die Effekte dieser Waldbrände dann halt eben besonders verheerend sind. Also die Folge ist halt eben, dass die Auswirkungen der Klimakrise, wie extreme Wetterereignisse, sie entfalten eine größere gesellschaftliche Zerstörungskraft aufgrund halt eben der inneren Krise des Kapitals, der zunehmenden Sparregime, der zunehmenden gesellschaftlichen Zerrüttung, die halt eben im Neoliberalismus konstatiert werden muss. So, ich möchte jetzt nochmal auf ein zentrales binnenkapitalistisches Reformvorhaben eingehen, das für sich in Anspruch nimmt, die Klimakrise halt eben regeln zu können und überwinden zu können innerhalb der kapitalistischen Volkswirtschaften. Das ist natürlich der Green New Deal und die Energiewende, die halt eben besonders von den Grünen, aber auch von Bernie Sanders in den USA propagiert worden sind. Es geht dabei um eine ökologische Transformation des Kapitalismus durch breit angelegte Investitionsprogramme und Marktprozesse. Also es ist praktisch ein ökologischer Keynesianismus, der dabei propagiert wird und der zwei Ziele verfolgt. Ein ökologisches und ein ökonomisches. Einerseits geht es um die Absenkung der Emissionen von Treibhausgasen, selbstverständlich, durch den Aufbau halt eben einer Ökoindustrie, wenn man so will, die vor allen Dingen auf den Energiesektor sich erstrecken soll. Und andererseits um den Aufbau einer neuen Leitindustrie, die neue Märkte erschließen und massenhaft moderne Arbeitsplätze schaffen soll. Also es geht darum, tatsächlich zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen zu schlagen. Die Ökokrise und die Wirtschaftskrise. Der Green New Deal zielt somit nicht nur auf die Eindämmung der Klimakrise, sondern auch auf die Überwindung dieser Wirtschaftskrise. Ein ökologischer Strukturwandel soll dem Kapital halt eben neue Verwertungsfelder, neue Märkte schaffen. Also dieses fehlende Akkumulationsregime, wovon ich vorher erzählte, das soll halt eben dann jetzt geschaffen werden durch massenhafte Investitionen, die vor allem Bernie Sanders in den USA propagiert hat, sehr aggressiv. Das Problem ist, dass dieser Green New Deal, auch wenn er vielleicht aus taktischen Gründen durchaus unterstützt werden sollte, an ganz klare Grenzen stößt, also dass er ökonomisch an für sich nicht aufgehen kann. Der Kapitalismus ist schlicht zu produktiv für eine ökologische Wende im Rahmen eines neuen Akkumulationsregimes. Er weist ein viel zu hohes Produktivitätsniveau auf. In den potenziellen Ökoindustrien können nicht genügend Arbeitskräfte geschaffen werden, damit diese als neue Leitsektoren fungieren können. Das Problem ist halt eben, dass diese ganzen Investitionen in die Infrastruktur, in den Aufbau eines Green New Deals, die staatliche Investition, sich ja irgendwie dann wieder sozusagen amortisieren müssen. Das kann nur passieren, wenn tatsächlich massenhaft Arbeitsplätze geschaffen würden, die dann halt eben wieder das Steueraufkommen des Staates dann ansteigen ließen, um halt eben dann diese ganzen Investitionen rechtfertigen zu können. Und das ist halt eben nicht mehr der Fall. Also die Vergleich zu dem letzten fordistischen Deal mag das vielleicht ja irgendwie klar machen. Damals sind ja Autos tatsächlich als fungierten Autos halt eben, und die Autoproduktion fungierte damals als Träger dieses langen Konjunkturzyklus aufgrund dessen, dass dort wirklich Hunderte von Menschen bei der Fertigung eines einzelnen Fahrzeuges mitwirkten an diesen Fließbändern im Rahmen des Taylor-Systems. Und jeder halt eben einen bestimmten Handgriff tat, um dann halt eben nach Hunderten von Handgriffen dann das fertige Auto am Ende des Fließbands dann fertig zu finden. Und dies ist halt eben bei der Produktion von Windkrafträdern oder Solarmodulen aufgrund des erreichten Produktivitätsniveaus nicht mehr der Fall. Ne? Man kann praktisch tatsächlich nicht mehr massenhaft Lohnarbeit verwerten in diesen Industriezweigen, wenn es noch profitabel sein soll. Und ohne massenhafte Verwertung von Lohnarbeit stagnieren aber Investitionen, Binnennachfrage und Steueraufkommen. Das Verhältnis zwischen den notwendigen Investitionen und potenzieller Verwertung von Kapital ist somit auch in der Ökobranche äußerst ungünstig. Es lohnt sich praktisch nicht, obwohl es technisch machbar ist. Technisch ist die ökologische Wende ohne weiteres möglich. Die ganzen wissenschaftlichen und technischen Voraussetzungen hierfür sind gegeben, aber im Rahmen des Kapitalismus, der halt eben auf der uferlosen Verwertung von Lohnarbeit im Rahmen der Warenproduktion aufbaut, ist es halt eben nicht mehr realisierbar. Und deswegen diskutiert die Öffentlichkeit auch über die Kosten der Energiewende, aber kaum über die Marktchancen der Energiewende. Wichtig ist auch noch zu bemerken, dass vor allem die Elektromobilität, wie sie jetzt von Tesla propagiert wird, sie bildet halt eben auch einen Holzweg, da ironischerweise die Herstellung von Elektroautos zum Beispiel weitaus energieintensiver ist als die Herstellung von Benzinern. Und das wäre dann nur dann sinnvoll, sowas überhaupt zu machen, als letzten Schritt einer ökologischen Transformation, wenn man unbedingt am individuellen Verkehr festhalten will. Also wenn tatsächlich die Produktionsanlagen für Autobatterien schon mit Ökostrom laufen, wenn die ganzen Schritte bei der Förderung der Rohstoffe schon mit ökologisch und nachhaltig dann organisiert sind. Aber es ist halt eben nicht mehr der Fall. Und selbst Elektroautos, wenn sie produziert sind, wären ja nur dann klimaneutral, zumindest wenn sie mit Ökostrom betrieben werden, was auch derzeit nicht gegeben ist. Von daher ist das tatsächlich ein Holzweg, der jetzt gerade beschritten wird mit der Elektrifizierung des PKWs. So, ich möchte jetzt nochmal ganz kurz einiges zusammenfassen an grundlegenden Thesen und um halt nochmal klar zu machen, wie sich das Verhältnis zwischen Kapital und Krise darstellt. Kapitalismus ist also kein Naturzustand, sondern eine historische Gesellschaftsformation, die einen Durchbruch vor ungefähr 300 Jahren erfuhr und seither halt eben durch Widersprüche gekennzeichnet ist, durch innere Widersprüche, vor denen es in immer neue Verwertungsfelder fliehen muss, durch den besagten prozessierenden Widerspruch, der halt eben diese zerstörerische, fetischistische Dynamik des Kapitals antreibt. Also das Kapital, wie gesagt, muss fliehen. Ne? In diese mehrdimensionale Expansion, wie beschrieben, also nach außen, nach innen und halt eben qualitativ in immer neue Verwertungsfelder unter Zuhilfenahme des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Und das bildet, wie gesagt, diese zerstörerische Eigendynamik, diesen Fetischismus auf in all seinen Aggregatszuständen. Und die Krise muss halt eben als einen historischen Prozess zunehmender innerer Widerspruchsentfaltung begriffen werden, der sich schubweise von der Peripherie in die Zentren des Weltsystems frisst. Also die Zukunft der Krise kann man sich beim Blick gen Süden anschauen. Also dort, wo die Gesellschaften teilweise tatsächlich schon in Failed States untergegangen sind, wo halt eben Entstaatlichungskriege schon seit eigentlich den 90er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts toben und wo die Menschen halt eben versuchen zu fliehen in die Zentren, die noch halt eben ohnehin schon erodieren, aber noch halt eben einigermaßen stabil sind. Wir müssen also in Entwicklungen und Prozessen denken, statt in scheinbar unabänderlichen Zuständen, wenn wir vom Kapitalismus sprechen. Wir müssen uns dieser kulturindustriellen Tendenz zur Verniedlichung des Denkens entgegenstemmen. Ne? Es geht darum, wie etwas geworden ist, wohin es tendiert, was die wichtigen und zentralen Widersprüche sind, die diese Dynamik antreiben, anstatt zu sagen, es ist nun mal so. Ne? Was eigentlich so das zentrale die Grundlage der kapitalistischen Ideologie ist. Ne? Es ist nun mal so, dieses Festhalten an dem, was ist und diese Idee, den Kapitalismus in einen Naturzustand umzudefinieren. Zentral ist vor allen Dingen, sich klarzumachen, dass das Kapital in seiner fetischistischen Dynamik halt eben weitermachen wird. Es ist blind gegenüber den sozialen und ökologischen Folgen seiner Verwertungstätigkeit und es wird einfach fortfahren, die Welt, die konkrete Welt als Material seines real abstrakten Verwertungsprozesses zu verfeuern, bis es halt eben an sich selbst endgültig zusammenbricht. Und im Gefolge dessen natürlich den menschlichen Zivilisationsprozess nach gut 10.000 Jahren aktiv und akut bedroht in einer sozialen und ökologischen Krise, die halt eben absolut historisch einmalig ist, ne? der sich jetzt die Menschheit konfrontiert sieht. Folglich ist die Überwindung des Kapitals in seiner destruktiven, fetischistischen Dynamik eine Überlebensfrage der Menschheit. Es ist keine Frage des Wollens, sondern halt eben eine Frage der Notwendigkeit. Wenn man so will, ist das der letzte kapitalistische Sachzwang, der sich vor der Menschheit errichtet. Die Überwindung des Kapitals, die Überführung, emanzipatorische Überführung des Kapitals in Geschichte. Und hierbei glaube ich, vielleicht noch als abschließende Bemerkung, dass es notwendig ist, auch zu sagen, was Sache ist. Also den Menschen auch tatsächlich das mitzuteilen, dass eine Fortführung des menschlichen Zivilisationsprozesses nur jenseits des Kapitals möglich ist. Ne? Und dass man auch konkrete Kämpfe, die jetzt geführt werden, sei es Umwelt- und Klimakämpfe, seien soziale Kämpfe oder auch antifaschistische Kämpfe, die muss man als Teil und Moment eines bereits einsetzenden Transformationskampfes um eine postkapitalistische Zukunft führen oder so öffentlich propagieren. Also wirklich sagen, was Sache ist. Mit diesem Krisenprozess, mit dem kapitalistischen Krisenprozess sowohl in ökologischer wie in ökonomischer Hinsicht, mit dieser fetischistischen Dynamik gibt es eigentlich keinerlei Verhandlungen, die man führen kann. Es geht einfach nur noch darum, diese Einsicht in Notwendigkeit halt eben dann auch in Praxis umzuführen. So, ich danke für die Aufmerksamkeit und ja, auf Wiedersehen.